Mehrwert-Insights. Smalltalk for Big Business.
Jeden ersten und dritten Freitag im Monat lade ich spannende Unternehmerpersönlichkeiten zu mir an meinen heimischen Küchentisch ein. Bei Kaffee, Tee und Hamburger Gebäck plaudern wir über das Kurvendiagramm des Unternehmerlebens mit all seinen Auf und Abs, mit kleinen Anekdoten und großen Erkenntnissen. Herzlich willkommen, Michael Anderson.
Hallo.
Hi, toll, dass du da bist. Michael, ich steig mal gleich ein. Du bist, wie du mir gerade sagtest, auch eine kurze Zeit mal Radiomoderator gewesen, aber eigentlich hast du eine große Firma, nämlich die heißt Nordisch Film Production.
Jo.
Und manche Leute kennen sie auch, hast du mir auch gerade verraten, unter Nordisch TV.
Genau.
Genau. Und gib mir doch mal so ein bisschen Input dazu. Was machst du da genau?
Okay, mit Nordisch, die in Hamburg sitzen, haben wir mehrere Bereiche, die wir bearbeiten. Zum einen ist es so, dass wir Voice-Over-Produktionen machen. Das heißt, wir haben englische oder amerikanische Serien, die wir übersetzen, dann redaktionell bearbeiten und neu vertonen fürs deutsche Fernsehen. Dann machen wir relativ viel auch eigene Produktionen fürs Fernsehen, vor allen Dingen im Kinderprogramm, also viel für den Kika. Und wir sind schon seit ganz, ganz vielen Jahren unterwegs auch in der Wirtschaft und machen, ich sag mal, alles das, was so unter den Spots kommt. Also vom Imagefilm bis hin zum kleinen Film, den du brauchst, um irgendetwas vorzustellen auf einer Messe oder aber auch in der internen Kommunikation, wenn es darum geht, halt Krisenkommunikation zu machen. Der Vorstandsvorsitzende möchte seine Mitarbeiter erreichen in Form von einem Film, um das Ganze so ein bisschen emotional aufzuladen. Dann sind das alles Sachen, die wir abdecken.
Okay. Das machst du ja schon eine ganze Weile. Dann, wie lange machst du das schon?
Ich habe aufgehört zu zählen. also ich sag mal so bummelig 35 Jahre.
35 Jahre.
Okay. Also mit dieser Firma jetzt seit 2003. Ja. Aber davor bin ich eben halt, wie du am Anfang schon gesagt hast, beim Radio gewesen, habe selber auch Fernsehen gemacht und von daher bin ich in dieser Branche seit 35 Jahren ungefähr unterwegs.
Das ist sehr viel Zeit. Gehen wir nochmal weiter zurück in deine Jugend oder in deine Kindheit. Hast du da schon den Wunsch gehabt, was mit Radio und Film zu machen? War das dein Traumberuf? Was war dein Traumberuf?
Mein Traumberuf war Lokomotivführer.
Nein, ich glaub's jetzt nicht.
Das hört sich so ein bisschen so Stereotyp an, aber es ist tatsächlich so. Also ich bin extrem gerne Bahn gefahren, als kleiner Junge schon und jetzt auch noch. Und von daher ist das tatsächlich irgendwie als Kind mein Traumberuf gewesen. Ich bin über ganz viele Verwicklungen eigentlich erst in diese Branche gekommen und habe auch als Jugendlicher im Grunde genommen ganz wenig Kontakt dazu gehabt. Also ich meine, damals gab es halt irgendwie Fernsehen, da gab es halt kein Internet und so. Gab es Fernsehen und Radio und das waren so die beiden einzigen Medien, mit denen ich mich irgendwie auseinandergesetzt habe. Und auseinandergesetzt heißt halt, ich habe es gehört. Und das war's. Ich konnte mir oder habe mir nie vorgestellt, dass ich in irgendeiner Art und Weise da mal arbeiten würde oder sowas auch mal selber gestalten könnte. Insofern.
Du gehörtest auch auf jeden Fall noch zu den Teenagern, die am Radio gesessen haben mit einem Kassettenrekorder und immer genau gewartet haben, bis der Moderator endlich still war, damit du aufnehmen konntest.
Genau. Und dann gab es welche, die der Meinung waren, sie sind total modern und haben dann immer in die Musik reingeredet. Das war total furchtbar.
Und schon war das ganze Tape hinüber und man konnte es nicht mehr seiner Liebsten schenken.
Ja, ganz genau. Habe ich tatsächlich gemacht auch,
Also Liebeskassetten.
Ja.
Genau, süß. Okay, also Lokomotivführer, das ist hat so mal gar nichts damit zu tun. Und dann hast du dich nach deiner Vorkarriere sozusagen entschieden, dich selbstständig zu machen. Und hast eben diese tolle Firma gegründet. Du hattest davor schon eine andere Firma.
Ja.
Wie hieß die?
Die hieß Big Media.
Big Media, und die war auch hier in Hamburg?
War auch in Hamburg.
Erzähl mal so ein bisschen, das war ja eine andere Konstellation. Jetzt bist du ja alleiniger Geschäftsführer.
Genau.
Und alleiniger Gesellschafter.
So ist es.
Und bei deiner vorherigen Firma, bei Big Media, wie sah da das Modell aus, das Unternehmensmodell?
Also ich habe mich irgendwann tatsächlich selbstständig gemacht mit zwei, drei Kollegen zusammen, und wir haben, ich nenne das mal, kreative Dienstleistungen angeboten. Mhm. Also wir kamen alle aus dem Journalismus und hatten sozusagen eine Vorstellung davon, wie man im Fernsehen, aber auch im Unternehmensbereich Dinge in bewegten Bildern umsetzen kann, sodass sie halt die Menschen, die sich das angucken, erreichen, und zwar im Bauch. Denn das ist ja sozusagen das, was du eigentlich mit den Filmen schaffen willst, dass du sie emotional erreichst, die Leute. Und dann habe ich hier in Hamburg mehrere Menschen kennengelernt, die auch eigene Produktionsfirmen hatten, aber sozusagen in anderen Formen, also die Gewerke abgedeckt haben, die ich halt brauche, wie zum Beispiel Kamera oder Schnitt, Vertonung, solche Dinge. Viel, was auch mit einem technischen Hintergrund war, was ich immer nur angemietet habe, und das hatten die dann halt, hatten da investiert und so. Und wir sind mit den Gesellschaftern von den anderen Firmen, habe ich mich irgendwann hingesetzt, und wir sind der Meinung gewesen, dass es eigentlich Sinn machen könnte, wenn man sozusagen alles zusammenpackt und dann so ein One-Stop-Shop wird, wo der Kunde wirklich alles kriegt, was er braucht. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben insgesamt 5 Firmen zusammengepackt, und ich war Gesellschafter, kleiner, weil das, was ich eingebracht habe, war so von der Bewertung hier jetzt nicht so stark wie viel Technik, die man irgendwie als Investor mit eingebracht hat. Ich war aber der einzige Geschäftsführer, weil die anderen waren alle schon ein bisschen älter und haben gesagt so, ja, mach du mal, und deine Ideen sind gut und so. Dann habe ich gemacht und habe halt festgestellt, irgendwie, die sitzen schön in der Hängematte, und eigentlich ging es nur darum, zu gucken, wie viel Geld ist am Jahresende über, und dann halt Geld aus der Firma zu nehmen. Das war ein Problem.
Das war, ist ein Riesenproblem, ja. Also über, wenn man jetzt sich vorstellt, man gründet eine Firma, man ist irgendwie voller Elan dabei, man hat Ideen, man will das alles umsetzen und man will vor allem irgendwie höhere Ziele noch erreichen und vertraut auch auf dann die anderen Gesellschafter. Man setzt ja irgendwie immer voraus, dass das, worauf man sich geeinigt hat, dass das auch umgesetzt wird und dass man irgendwie sich auf einem ähnlichen Niveau befindet wie die anderen. Also heißt, dass das, was man selber reingibt, das erwartet man irgendwie auch in gewisser Weise von den anderen, dass die Ähnliches reingeben in der Stärke und in der Kapazität,
absolut,
in der Ausdauer, in der Disziplin.
Ja, ich muss sagen, dass ich, ich gebe dir absolut recht, das ist total wichtig. Es ist vor allen Dingen total wichtig, dass du wirklich versuchst, umfassend Gespräche zu führen, dass halt klar ist, was ist die Aufgabe von jedem, was muss er einbringen, wie kann man das auch bewerten und wie kann man auch sozusagen die Leute forcieren, dass sie das tun. Und ich bin damals einfach auch so ein bisschen blauäugig da reingegangen und habe gedacht irgendwie, okay, gut, wenn ich hier den Hut auf habe als Geschäftsführer, dann kann ich schon irgendwie das so in meinem Sinne gestalten, was ich schön fand. Aber dadurch, dass ich sozusagen kleiner Gesellschafter war, konnte ich mich gegen die, sagen wir, großen strategischen Dinge im Grunde genommen nicht wehren. Und das ist was, wo ich ich meine, ich würde nie wieder, jetzt im Moment zumindest, mit irgendjemand anderem zusammengehen, weil es alleine ist es einfach irgendwie, wenn es funktioniert, total super. Aber das ist was, wo man einfach total drauf achten muss, dass das irgendwie funktioniert, weil ansonsten bist du auf dem Abstellgleis und kannst den fahrenden Zug, der irgendwie auf dich zurollt, nicht aufhalten. Und so war es bei uns halt auch. Es war keine Liquidität da, und dann sind Aufträge weggefallen und dann kommt die Firma plötzlich in eine Schieflage und du kannst es halt nicht mehr aufhalten.
Ja, klar. Und von den sag mal, es steckt natürlich auch nur ein gewisses Geld von den anderen Gesellschaftern mit drin.
Ja, ich bin, entschuldige, wenn ich dich
Ja, klar.
unterbreche, aber es ist, es sind natürlich sozusagen mehrere Dinge damals passiert und wir wissen alle, wie schnell sich gerade auch in unserem Bereich die Technik verändert hat. Also, dass wir hier heute zusammensitzen an deinem Küchentisch mit einer kleinen, völlig überschaubaren Technik, die aber total super Ergebnisse bringt, das ist ja was, was vor, sag mal, 20, 25 Jahren eigentlich undenkbar war. Da
Absolut,
musstest
ja.
du in das große Studio gehen und dann gab es den Techniker draußen und so weiter und so
Ja, da
fort.
reden wir auch von analogen Zeiten noch, also
Ja, genau.
ganz andere.
Aber zu der Zeit war natürlich, weil du das angesprochen hast, wer hat sozusagen wie viel eingebracht, war natürlich jemand, der einen Schnittplatz eingebracht hat, der zu dem Zeitpunkt 120.000 gekostet hat, war natürlich anders zu bewerten als mein Einsatz, der letztendlich in Kreativität bestand. Die ist zwar viel, viel wichtiger auf lange Sicht gesehen und es hat uns ja auch dann letztendlich die Zeit gezeigt, dass halt ich mit der alten Technik nichts anfangen kann. Aber von der Bewertung her war es so, dass der das eingebracht hat an Technik, natürlich auch irgendwie mehr Prozente hatte als ich in dem
Ach so,
Fall.
verstehe,
Ne?
natürlich. Ja, klar. Ja gut, okay, natürlich. Also das ist ja natürlich der Klassiker, das, was du
Genau.
vorweist, also typisches Vertragsrecht.
Ja, absolut.
Da kommen wir, kommt keiner drum rum. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du da erzählst. Mir selber ist es zu meiner Gründung auch so gegangen. Ich habe 2012 das erste Mal die UG gegründet. Mehrwert Images UG hieß es dann noch. Die hieß noch nicht mal Mehrwert Images, sondern Mehrwert Advertisement. Und hatte auch einen zweiten Gesellschafter dabei, der mit dem ich ein Jahr lang im Vorfeld neben unserer Arbeit, neben unseren Familien und noch mit einer dritten im Bunde, die dann quasi mit eingestiegen wäre, aber ohne jetzt Verantwortung zu übernehmen, alles vorbereitet hatte. Und dann waren wir so weit, dass wir ein Bürogebäude endlich in Aussicht hatten, beziehungsweise eine Büroetage schon fast. Und an dem Tag der Vertragsunterzeichnung ist er nicht gekommen und rief eine Viertelstunde an, direkt vorher, also während ich mit dem Vermieter dort stehe, und sagte: Du Anna, ich komme nicht. Ja, und da stand ich da, ich dachte, mir fällt alles aus, mir fiel auch alles aus dem Gesicht. Letztendlich war ich im Nachhinein, also erstmal muss ich sagen, habe ich 3 Monate locker gebraucht, um das zu verarbeiten, weil ich
Das glaube
an
ich.
meiner eigenen Urteilsfähigkeit gezweifelt habe. Wie sollst du Menschen richtig einschätzen? Wir hatten ja den Handelsregistereintrag, wir waren ja notariell beglaubigt, es war ja alles fertig. Und dann kommt er da nicht hin und die Dinge, die er versprochen hatte, die haben dann auch nicht so richtig stattgefunden. Die Kunden hat er nicht gar nicht gehabt und so. Und da waren auch also viele komische, krumme Versprechungen. Letztendlich bin ich froh darüber, weil er war hochgradig verschuldet und ich bin damit natürlich dann dadurch nicht mit ihm in die Knie gegangen, sondern
Ja, er hätte dich mitgerissen, ne?
er hätte
Ja,
mich mit
ja,
runtergerissen.
ja.
Insofern war es gut, dass er dann die Reißleine gezogen hat. Aber was passiert ist so, du hast eben zwei verschiedene Gesellschafter, du hast zwei verschiedene Töpfe, zwei verschiedene Einsätze und diese Erwartungshaltung an den jeweiligen anderen, der entspricht ja immer zu sehr auch den Ansprüchen, die man an sich selber stellt.
Absolut. Und dazu kommt, du kannst in die Köpfe der Leute halt nicht reingucken.
Kannst du
Du
nicht, ne?
weißt nicht, was sozusagen da wirklich irgendwie abgeht. Und deswegen ist es manchmal einfach total überraschend, wenn sowas kommt.
Ja.
Also gerade wenn du sagst, dass eigentlich alle Formalitäten im Vorwege ja schon abgeklärt waren, so ist das natürlich, rechnet man nicht mit,
Nee,
ne?
genau.
Haut einen total aus der Bahn,
Ja.
ja.
Ja, wie hast du es dann geschafft, irgendwie wieder da rauszukommen aus deiner Misere, sagen wir mal? War ja eine Misere.
Ja, es war eine Misere.
Ja.
Also es war tatsächlich so, dass wir dann Insolvenz anmelden mussten und
Als GmbH.
genau. Und das ist so eine Situation, die ist völlig neu. Da weißt du überhaupt nicht, wie du damit umgehen sollst. Wir hatten 40 Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt, die natürlich alle mitgekriegt haben, dass es schwierig ist und dann stellst du dich halt vor die Leute und sagst irgendwie, okay, so und so ist die Situation. Und dann poppen Dutzende von Fragen auf natürlich. Den Großteil kannst du als Geschäftsführer nicht beantworten, weil du ja auch in der Regel das erste Mal in so einer Situation bist. Mhm. Und du kannst auch nicht mehr erwarten, dass irgendwie noch Motivation und Engagement für die Firma da ist und so. Also das ist im Grunde genommen, kannst du eigentlich alle nach Hause schicken und zumachen. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich einerseits versucht habe, mit dem Insolvenzverwalter zusammenzuarbeiten, mhm. Und ihn davon zu überzeugen, dass im Kern dieser Firma so viel Positives steckt, dass es sinnvoll ist, damit weiterzumachen.
Und dann auch mit den Mitarbeitern?
Zumindest mit einem Teil der Mitarbeiter. Mhm. Also ich hab das dann geschafft. Ich habe ihn sozusagen überzeugen können. Ich habe ein Konzept aufgestellt. Ich habe vor allen Dingen auch offensiv und aktiv mit meinen Kunden gesprochen. Mhm. Bin zu denen gegangen, was immer so ein bisschen wie Gang nach Canossa
ja,
ist.
Furchtbar.
Aber ich habe eben
auch. Aber da unterscheidet sich auch gleich ganz schnell die Spreu vom Weizen, ne? Also finde ich, da trennt sich, sagt man ja.
Absolut.
Genau, also wer da ein wirklich integer Geschäftsmann ist oder Geschäftsfrau ist, das zeichnet sich in solchen Momenten super gut ab.
Also ich habe damals schon die Deutsche Telekom als Kunden gehabt, mhm. und ich bin zu dem damaligen Kommunikationschef gegangen und habe gesagt, okay, ich habe hier ein Problem, das sieht so und so aus. Mhm. Das ist aber mein Vorschlag, den ich auch dem Insolvenzverwalter vorgelegt habe, so würde ich das gerne weitermachen und so. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, du, ganz ehrlich, ich will mit dir und deinen Leuten zusammenarbeiten, wie die Firma heißt, mir scheiße.
Okay, cool.
Und das ist so, dann denkst du irgendwie, boah,
ja.
Wie cool ist das
denn? Ja, das ist auch so diese Wertschätzung in dem Moment, die man so bitter nötig hat. Ja. Und
es ist ja ein Großkonzern.
Ja.
Also es ist ein Großkonzern, wo du das per se eigentlich nicht erwartest. Aber es zeigt sich eben aus, es geht immer nur um die Leute.
Es geht nur um die menschliche Connection. Ja,
das ist
echt so. Ja, ja. Ja, stark.
Und ich habe dann sozusagen tatsächlich mit dem Kern der Dinge, die ich für werthaltig fand, und einem Teil der Mitarbeiter halt weitergemacht, habe dann Nordisch aufgebaut und wir stehen jetzt gut da und das ist alles super.
Ja. Ja. Ja, und dann sagtest du auch, du machst viel für Kika und überhaupt Kindergeschichten.
Ja.
Hat das irgendwie eine besondere Bedeutung? Bist du da reingerutscht oder ist das ein Anspruch von dir, dass du den gewählt hast? Ich weiß rein zufällig, ich glaube, du hast mal Pädagogik studiert, stimmt das?
Ja, das stimmt. Ja.
Hat das zufälligerweise einen Zusammenhang?
Also
oder spinne ich mir da was zusammen?
Nö. Ich will nicht sagen, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. nee, das ist bestimmt so. Aber auch das habe ich eigentlich nicht wirklich forciert, sondern ich habe vier Kinder, vier Jungs und die spielen alle Fußball in irgendeiner Art und Weise, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und als sie noch relativ klein waren, gab es immer wieder die Frage, so wie ist denn das, wie werde ich Profi, wie kann ich Profi werden, was kann ich machen, um mich zu verbessern, was machen die eigentlich immer in der Kabine, in der Halbzeit und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt festgestellt irgendwie, okay, es gibt für Kinder in diesem Fußballbereich, gibt es nichts.
Okay.
Also es gibt Spiele, die können sie sich angucken, aber die Fragen, die Kinder haben, die werden nicht beantwortet.
Ja.
Und dann habe ich halt ein Konzept entwickelt, gemeinsam mit Marco Bode, dem Vize-Weltmeister, der ein guter Freund von mir ist. Und wir haben das sozusagen angeboten bei Super RTL.
Mhm.
Und die haben sofort gesagt, wie geil
Genial.
Ist das denn?
Mhm.
Und dadurch sind wir sozusagen da reingekommen. Und ich muss sagen, dass ich total froh bin, dass ich das machen kann, weil Kinder sind die anspruchsvollste Zielgruppe, die es gibt.
Ja.
Weil wenn das nicht interessant ist, was sie da sehen,
weg.
Dann bums.
Ja.
Und von daher musst du sozusagen immer wieder aufs Neue was erfinden und musst irgendwie dynamisch sein und so weiter und so fort. Und das kommt mir in allen anderen Bereichen, kommt mir das einfach total zugute.
Ja.
Und deswegen mache ich das so gerne und es bringt mir echt Spaß.
Cool. Hast du da auch schon irgendwie kooperativ mit St. Pauli oder HSV oder so etwas schon mal gemacht? Oder?
Nee, Noch nicht. Also wir haben jetzt. Wir haben durch Marco, der bei Werder Bremen jetzt mittlerweile auch Vorstandsvorsitzender ist, haben wir halt so ein bisschen Connections zu Werder Bremen. Aber es ist, also was wir festgestellt haben, ist, dass du eigentlich, wenn du sozusagen kommst als Produzent von Kinderfernsehen, dann erfährst du Unterstützung bei jedem Club.
Ja,
das ist völlig
verrückt,
egal.
Oder?
Ja. Weil die das einfach toll finden.
Ja.
Und du kommst durchaus auch in Bereiche, die du als normaler Journalist eben nicht sehen würdest. Mhm. Oder du kriegst Menschen zum Interview, die du normal nicht so einfach mhm. kriegen würdest. Also es ist schon
das hat alles
schon
so diesen Sendung mit der Maus-Charakter,
ja,
oder?
Genau, wobei wir es ein bisschen anders machen. Aber es ist zumindest...
Nein, ich meine nur der Charakter dahinter, dass du halt überall deine Nase reinstecken darfst und mitgucken darfst.
Genau.
Das liebe ich eigentlich immer so an meiner Arbeit als Fotografin. Mhm. Bin ja in meinem ersten Beruf Fotografin und immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann kommst du ja überall rein. Du kommst ja in jede Produktionsstätte, weil du ja für alles das gebucht bist. Und ich sage immer so, auch Foto ist eigentlich nicht so wichtig. Das ist ja die Sendung mit der Maus für mich. So, ich komme immer hinter die Kulissen und weiß
toll,
genau, wie Eis produziert wird und so, was weiß ich
genau.
was alles.
Ja.
So. Ja, ich war im A380 drin, irgendwie tagelang, nächtelang und habe den fotografiert. Ich war in jeder Bülsch von dem Ding. Wo wirklich sonst nur die Ingenieure reinkommen, im Rohbau quasi. Ne?
Ja.
Das ist einfach geil.
Ja, finde ich auch. Also ich bin auch, ich meine, wieso gerade jetzt so im Fußballbereich, wieso diese modernen Stadien aussehen und was da so in den Katakomben ist. Und,
Ist
einfach, das ist total irre. Ne?
Ja.
Und das finde ich auch, also es ist wirklich toll.
Ja. Okay, also dann hast du das, ist das sozusagen so eine Leidenschaft, die ist so ganz natürlich geboren und du hast es dir überlegt und hast es jetzt zunutze gemacht. Das macht so den Eindruck, als hättest du so insgesamt, gehst du sehr charmant mit deiner Arbeit um. So, also das ist,
was meinst du denn mit charmant?
Ja, das meine ich so wie die Dinge, die entwickeln sich bei dir natürlich, so ganz organisch, sagen wir mal so. Also das ist nicht, du hast nicht was vor und arbeitest das ab und willst dieses Ziel erreichen. Natürlich hast du deine Ziele und dann, aber es kommt vieles aus dem, was aus dir herauskommt, was wächst. Was natürlich gegeben ist und nicht, was du dir theoretisch angelesen hast und meinst, à la Manager-Manier oder wie auch vielleicht andere das sehen, ich muss jetzt was gründen und jetzt muss das Unternehmen da und dahin und das sind die Ziele und das müssen wir abarbeiten oder so. So wirkst du überhaupt gar nicht. Und das finde ich so, das ist so ein charmanter Umgang mit seinem Leben und mit dem Unternehmen.
Ja, das glaube ich ist richtig.
Und du hast da auch ein Wachstum erzeugt, was total gesund ist.
Ja, und das, also ich sag mal, was ich gerne möchte, ist, ich möchte, dass das Leben spannend bleibt für mich.
Mhm.
Und spannend heißt, ich suche mir Herausforderungen. Mhm. Das jetzt, um in unserem Bereich zu bleiben, ich mache oder habe angefangen, auch Dinge zu machen, die ich nicht unbedingt gelernt habe, sondern wo ich Teile meiner Erfahrung mit einbringen konnte, wo ich auch das Glück hatte, dass ich eben ein Netzwerk schon aufgebaut habe, auf das ich zugreifen konnte. Aber eigentlich, also ich habe zum Beispiel Show produziert.
Mhm.
Normalerweise ist das irgendwas, was einfach ein anderes Genre ist.
Absolut, ja.
Normalerweise machst du Filme, da hast du irgendwie ein kleines Team und bist flexibel und so weiter und so fort, bist auch on location und das ist überschaubar und dann machst du plötzlich oder hast die Idee für eine Show und da sind dann plötzlich 10 Kameras und da sind in dem Fall 200 Kinder im Studio und du denkst irgendwie so, ja, geil. Mache ich. Habe ich noch nie gemacht, aber kriege ich hin. Und da lasse ich mich dann so ein bisschen treiben, weil das ist eine Herausforderung. Ich gehe davon aus, dass ich das kann. Und da mache ich es halt einfach.
Und dieses, also ich nenne das in der Fotografie immer, man inszeniert etwas. Das heißt, man überlegt sich schon ganz genau, wie das Bild am Ende des Tages aussehen soll. Und man muss immer einen Freiraum lassen für das Experiment. Also wenn du diese Experimentierecke nicht übrig lässt, und das ist eigentlich nicht nur eine kleine Ecke, sondern ein relativ breiter Raum, würde ich mal sagen, dann schaffst du keine, also A, verlierst du die Flexibilität, und B, schaffst du nicht das wirklich richtig Gute. So, das ist
das
die wirklich tollen Ergebnisse, ja. die Möglichkeit, dir offen zu lassen, zu was auch immer dann passieren soll. Und so arbeitet man ja auch im Film ein Stück weit, denke ich mal, wenn ich das so, ne?
Ja.
Und aber so arbeitest du ja auch als Unternehmer. Das finde ich irgendwie das Interessante daran.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, dass das tatsächlich auch was mit Unternehmenskultur zu tun hat, auch mit Führungskultur. Was mir ganz wichtig ist, das ist, dass wir sind mittlerweile 20, 21 Festangestellte. Mhm. Und mir ist halt wichtig, dass sozusagen jeder die Möglichkeit hat, sich einzubringen. Also wir sind eine kreative Firma. Ich bin darauf angewiesen, dass alle Leute kreativ sind. Und alle Leute heißt in dem Fall, es geht nicht nur um die Redaktion oder es geht um die Produktion oder so, es geht auch um die Buchhaltung. Wenn die eine geile Idee haben, dann werden die genauso gehört wie alle anderen auch. Und nur das kann mich als Unternehmen auch wirklich weiterbringen. Ich meine, ich habe das schon gesagt, dass wir mit der Telekom so lange zusammenarbeiten, und die haben 3 Vorstandsvorsitzende in der Zeit gehabt und so, und wir sind trotzdem immer noch da. Und das hat was damit zu tun, dass wir eben auch in der Lage sind, uns immer wieder neu zu erfinden und uns so zu justieren, dass wir halt auf neue Anforderungen auch richtig und angemessen und gut und innovativ reagieren können. Und das, glaube ich, geht auch nur, wenn du sozusagen diesen Anspruch, den du hast beim Filmemachen, versuchst, irgendwie auch so ein bisschen zu in die Unternehmenskultur einfließen zu lassen.
Mhm. Und du drehst ja auch Imagefilme, hattest du gesagt. Mhm. Imagefilme in Bezug, also sind wir jetzt mal bei Unternehmen.
Ja.
Das ist ja, sagen wir mal, die Schnittstelle zu unserem Marketing.
Genau.
Also wir sind auch immer Freund davon, von Imagefilmen oder Erklärvideos, je nachdem, was sinnvoll ist. Hast du vielleicht eine Abstufung, fangen wir mal so an, hast du eine Abstufung, wo du sagst, okay, es muss ja nicht die Telekom sein, es gibt auch durchaus kleinere Unternehmen, aber ab einem gewissen, sagen wir mal, ab einer gewissen Umsatzhöhe oder ab einem gewissen Mitarbeiterstamm lohnt es sich, erst einen Imagefilm zu drehen. Würdest du damit so umgehen oder würdest du in diesen Social Media digitalen Zeiten sagen, eigentlich?
Ja, du sprichst schon das Richtige an. Also wenn wir hier vor 5 Jahren gesessen hätten, dann hätte ich dir gesagt irgendwie, okay, eigentlich muss jede Firma ab, keine Ahnung, 5 oder 10 Mitarbeitern einen Film haben, wo sie versuchen sozusagen rüberzubringen, wofür sie stehen. Sei es die Mitarbeiter, sei es die Arbeit, was auch immer. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen anders geworden, weil du durch die verschiedenen Plattformen die Möglichkeit hast, nicht nur einen Film zu machen, sondern die ganze Plattform kann sozusagen dein Image transportieren. Und deswegen ist es nicht mehr so, dass ich sage irgendwie, okay, jede Firma braucht einen Film, sondern du kannst aus vielen kleinen Puzzleteilen sozusagen was zusammensetzen. Und das bedeutet, dass du eigentlich auch nicht mehr darüber nachdenken musst, die Firma braucht mindestens 1 Million Umsatz oder mindestens 5 Mitarbeiter oder so, sondern wenn ich als Unternehmer mit meiner Firma am Markt etwas habe, was mir wichtig ist, dann finde ich, dann sollte man das kommunizieren. Und wenn das was ist, was emotional die Menschen anspricht, dann sollte man das filmisch kommunizieren. Das sind so die beiden Träger, würde ich mal sagen.
Oder beziehungsweise, also jetzt würden natürlich dann 50% Minimum der Unternehmen, der herstellenden Unternehmen sagen, naja, aber ich habe ja nur Techniksachen.
Ha, das ist so wie, ja, ich bin nicht kreativ.
Ne, das ist, ich habe doch gar nichts Emotionales.
So. Ja, das ist Quatsch.
Da komme ich natürlich jetzt aus der Marketing-Ecke und sage, Moment, also gerade deswegen, kein Auto verkauft sich ohne Emotionalität. Ja, also das verkauft sich nur durch Emotionalität. Ansonsten würden wir bis heute nicht den Unterschied zwischen BMW und Audi kennen, so um nur mal die 2 Marken zu nennen.
Was dann Unterschied?
Die eigentlich von der Technik her ja keinen Unterschied darstellen.
Genau.
So. Aber im Image durchaus. So, und kann man solche Videos oder Filme ja auch bei Rohren, die im Mauerwerk sich verbinden, ja, miteinander, unsichtbar, absolut, für jedermann sozusagen, drehen, wenn man weiß, dass das Flanschstück sowieso, keine Ahnung, mit es dem Rohransatz sowieso.
Ist total super, dass du das sagst, weil Flansch ist das richtige Wort. Wir haben einen oder mehrere mittlerweile Filme gemacht für eine Bremer Firma, die tatsächlich Flanschen macht, also so Rohre, ja, und Rohrverbindungen und so, die man auch nicht sehen kann. Das sind so Rohre, die quasi gelegt werden von den Windparks, die draußen auf dem Meer sind, an Land, weil irgendwie muss ja sozusagen das mit Kabeln, der Strom, der da erzeugt wird, muss ja auch irgendwie an Land kommen. Ja. Und die Kabel, die liegen halt in diesen Rohren. Und das ist halt was total technisch ist. Aber du kannst es natürlich emotional aufladen. Und ich finde, das muss man auch. Also damit die Leute sagen irgendwie, ey, das ist ja geil. Und wie die das machen und wie die da bohren und dass das irgendwie, ich meine, das ist unterm Wattenmeer durch und so, dass das hinterher nicht alles kaputt ist und so. Also es gibt ganz viele Dinge und dazu sind wir ja da, dass wir eben in der Lage sind, halt uns Gedanken zu machen und mit Kreativität und Fantasie auch Sachen umsetzen können, die eben normalerweise auf den ersten Blick vielleicht so, naja, weiß ich jetzt auch nicht, fällt mir eigentlich nicht so richtig was ein.
Und dazu fällt mir noch was ein, wo du es gerade sagst. Also in diesen Zeiten, wo wir jetzt, wo die ganzen Messen abgesagt wurden schon und auch noch weiter werden, wenn ich mir jetzt vorstelle, als Unternehmen solcher Art, Industrieunternehmen, ja, die treffen sich ja auch auf den internationalen Messen, so. Klar. Unter ihresgleichen. Da haben wir, sagen wir mal, in Hamburg, gerade in der Schifffahrt haben wir da einige Sachen und in der Industrie für Maschinenbau. Wenn man jetzt in dieser Zeit dann stattdessen, dass man oder zusätzlich womöglich ein Video schon mal wenigstens hat, einen geilen Film, den man, der, wie du sagst, emotional aufgeladen ist, der irgendwie so eine Dynamik hat, der einfach cool ist, dann habe ich dieses Gefühl natürlich auch als Investor beispielsweise oder eben auch an alle anderen Experten, die das sehen, die mit anderen Gewerken, Zulieferer und, die alle noch mit da in diesem selben Boot sitzen. Womöglich erreicht das dieses Video, wenn man das geschickt dann mit einer Strategie natürlich verbindet, am anderen Ende in der Welt irgendwo einen anderen Investor oder einen anderen Industriepartner oder einen Weiterverbraucher in den USA oder in China oder sonstiges. Das sind ja ungeahnte Möglichkeiten, die man durch solch einen Film, wenn man ihn dann auch vernünftig bettet, also marketingstrategisch bettet.
Genau, ist total wichtig.
Dann eben zu mehr Umsatz oder überhaupt zu Umsatz kommt durch solch einen Film, wozu man sonst nicht in der Lage wäre, speziell in diesen Zeiten, wo Messen geschlossen sind.
Ja, absolut richtig. Ich glaube, man muss da auch nochmal ein bisschen unterscheiden. Es ist total wichtig, dass man nicht nur sagt irgendwie, okay, ich mache jetzt mal so einen Film und dann stelle ich den bei mir auf die Internetseite und dann wird schon irgendwas passieren.
Ja, das verpufft.
Weil das funktioniert halt nicht mehr. Cool. Du brauchst immer eine Strategie und du brauchst immer auch jemanden, der sozusagen dafür sorgt, dass das verbreitet wird. Und dass es genau dahin kommt, wo es halt hinkommen soll. Image ist, wenn ich sage emotional aufladen, dann ist es bei vielen Sachen natürlich was sozusagen B2C ist. Wenn es darum geht, zu sagen irgendwie, hey, ich habe was ganz Besonderes oder ich habe irgendwelche Patente entwickelt und so, dann kann es durchaus sein, dass ich sozusagen am anderen Ende die Leute überzeugen will mit Fakten, mit Informationen und so. Und da glaube ich, da muss man dann so eine Strategie fahren, die aus zwei Sachen besteht, dass du einerseits eben filmisch trotzdem emotional aufgeladen das machst, aber du musst auch die entsprechenden Informationen mitliefern. Und dafür sind tatsächlich Filme nicht so richtig gut gemacht. gibt es jetzt natürlich auch mittlerweile, dass du halt sowas mit Animation zum Beispiel machst und so, dass du solche Dinge irgendwie da einbringst. Aber grundsätzlich muss das auf alle Fälle eine Strategie sein, die dann auf zwei Beinen steht.
Naja gut, also wenn ich mir vorstelle, ich möchte als Unternehmen größer werden und habe die Kombination mit beidem, dass ich also eine Landingpage, sagen wir mal, habe, die mit Informationen gespickt ist und dazu aber ein Film, der mich trotzdem emotional auflädt, der mich emotional abholt. Beispielsweise nicht über das Produkt selber in dem Fall, sondern über das, was eben der Nutzen damit ist, das, was es macht am Ende des Tages. Oder um zu demonstrieren, wie groß das werden kann, das Produkt am Ende des Tages. Oder wie groß der Nutzer damit werden kann. Oder wie weit die Reichweite ist auf dem weltweiten Markt beispielsweise. All diese Dinge, absolut, die müssen emotional aufgeladen werden.
Also häufig ist es ja auch so, dass es darum geht, dass man sich einen Film anguckt und dass die Mitarbeiter eine große Rolle spielen oder auch der Chef. Und dass man dann
auf den Service-Teil geht sozusagen,
dass man in Verbindung mit dem Produkt halt sagt irgendwie, ey, ganz ehrlich, die finde ich alle total super. Und mit denen möchte ich in Kontakt kommen, einfach nur, weil ich sie sympathisch finde. Und das ist was, was man, glaube ich, ganz gut erreichen kann. Dass du halt diesen, ja, so einen ersten Kick hast quasi, Kontakt aufzunehmen. Weil es ist ja nicht so, dass dann jemand, wenn er einen Film sieht, zum Hörer greift und sagt irgendwie, ich order jetzt mal 10.000 von diesen Rohren oder so, sondern du musst es hinbekommen, dass die Leute diesen Punkt überwinden, dass sie sagen irgendwie, ach Mensch, guck mal, das fand ich eigentlich super, ich schreibe die mal
Vertrauen an. Aufbauen.
Ja, genau, das gehört nämlich viel dazu.
Genau, Vertrauen aufbauen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, genau, wie wir schon auch gesagt haben, also das strategisch einbetten dann, das ist dann das A und O. Und da kann man auch keine Faustformel dafür haben, weil das ist absolut unternehmerisch abhängig von Unternehmensstruktur, über Kultur, über die Ziele, über die abarbeiten, was nicht. Also.
Und das ist das Gleiche wie mit dem Geld. Also ich habe natürlich häufig, die erste Frage ist, wenn ich das alles erzähle, dann sagen die alle, ja, finde ich, was kostet
das? Was kostet das?
Ja. Und dann stehst du halt da. Weil es ist halt, es geht von bis natürlich. Wir machen das dann immer so, dass wir keine Hausnummer sagen, sondern dass wir in Vorleistung gehen und sagen, lass uns doch einfach mal eine Idee formulieren. Lass uns doch einfach mal drüber sprechen, was uns sozusagen zu deinem Produkt einfällt, zu den Zielen, die du uns genannt hast, zu deiner Strategie und so weiter. Und dann machen wir ihm einen Vorschlag. In der Regel machen wir zwei, damit man auch so mal sehen kann, irgendwie, was kann man denn überhaupt damit anfangen und so. Und wenn das funktioniert, wenn da was bei ist, dann kommt als nächstes die Hausnummer. Und
das finde ich aber ganz toll, dass du das. Das ist ja noch ganz alte Manier sozusagen.
Ich weiß.
Das ist aber, ich sag mal, unternehmerisch würde man sagen, sehr dünnes Eis. Da musst du dir deiner Sache ja schon sehr, sehr sicher sein im Grunde genommen. Oder aber, ich weiß nicht, wie du das auffängst, weil es gibt viele, also gerade die kreativen und ich kann das selber, wie viel Konzepte habe ich mit Ideen, sagen wir mal, vorgeschossen und dann ist nichts dabei hinten rausgekommen.
Ja, das habe ich auch.
Ja. Ne? Kennen wir. Also das braucht viel, viel Erfahrung, nach dem System zu verfahren, aber es macht es, ich sag's nochmal, dass du führst dein Unternehmen auf charmante Art und Weise.
Also es ist auf alle Fälle, ist es nachhaltiger. Weil da zu sitzen und zu sagen, ja, ich mache ihn für 5.000 Euro, damit ist ja im Grunde genommen keinem.
Auch nicht zufrieden.
Nee, damit ist keinem gedient. Und ich beschränke mich vielleicht. Der Kunde hat vielleicht das Gefühl, er weiß eigentlich, was er für das Geld oder weiß eigentlich nicht, was er für das Geld bekommt. Und deswegen ist das muss ja nicht total ausgearbeitet sein. Aber ich glaube, es ist wichtig, wir hatten das vorhin schon mal so ganz kurz, es ist wichtig, dass man dass man Bilder im Kopf hat und dass man auch ein Gefühl erzeugen kann mit den Dingen, die man sagt oder die man aufschreibt. Und das ist was, was wir, glaube ich, ganz gut können. Dass wenn jemand eben mir gegenüber sitzt und sagt, okay, pass auf, ich habe die und die Probleme oder ich habe die und die Wünsche und die Ziele möchte ich erreichen, das aufzunehmen und dem dann tatsächlich Bilder oder einen Film in den Kopf zu pflanzen, dann hast du ihn auch im Sack, auf Deutsch gesagt.
Ja, genau. Das kann ich mir bei Filmen sogar noch besser vorstellen, weil tatsächlich der Aufwand im Gegensatz zu Fotos ja nochmal wirklich höher ist, auch finanziell. Nicht, also vom Equipment her, all dem, was da hinten dran kommt.
Wobei das alles besser geworden ist, ne? Also,
dennoch ist es ja trotzdem immer noch nach wie vor mehr Aufwand.
Klar,
Und bei der Fotografie also, ist es ja viel zugänglicher, abgesehen vom Stockmarket, der existiert, wo jeder Zugriff hat, für 30 Euro sich Bilder zu kaufen. Und da finde ich auch verrückt, es gibt ja mittlerweile viele Videos, die du kaufen kannst irgendwie, dann kosten die halt 60 Euro. Kurzvideos, die sind natürlich super, super, super kurz. Und da frage ich mich dann auch oft, wenn du dir diese Mengen an Bilder ansiehst, und ich habe selber auch Mengen davon mal produziert in den Ende der 90er, die sind ja so unglaublich austauschbar. Damals war das noch ein Hype, damals war das noch dieser Wow-Effekt, Mensch, also ich kann jetzt hier Emotionen ausdrücken und kann die verschiedentlich anwenden. Das war auch hauptsächlich für die Presse gedacht und das, ne, dass, sagen wir mal, Symbolfotos erstellt wurden. So.
Ja, aber in den Anfängen der Stockfotografie sozusagen, und das weiß ich auch noch, da hast du sozusagen Getty als Datenbank gehabt und dann hast du irgendwelche, ich sag mal, Büromenschen gesucht, die du haben wolltest, und du hast immer so eine Diversity-Bandbreite gehabt. Du hast immer einen Farbigen dabei gehabt, du hast immer irgendwie...
Ja, war immer alles, die waren alles durchdachte Konzepte.
Und es waren vor allen Dingen immer amerikanische Leute und Models, die du gesehen hast. Und
ja, ich habe für den deutschen Markt produziert tatsächlich. Die wurden aber auch, also wir haben das gemixt irgendwie. Wir haben also sowohl aus dem Ausland genommen, aber ich habe selber für den deutschen Markt produziert.
Okay.
Und nichtsdestotrotz, wir haben Konzepte gemacht. Es sind ganze Konzepte wirklich logistisch aufgezogen worden. Da sind Models gebucht worden, die haben wir vorher eingekleidet, die haben verschiedene Frisuren bekommen, die mussten verschiedene Genres abdecken, die, also von bis alles Mögliche. Und deswegen haben die auch so eine große Bandbreite gehabt und waren irgendwie auch ein Stück weit zu dem Zeitpunkt auch noch individuell.
Ich hatte trotzdem immer irgendwie das Gefühl, dass das gerade so eben nicht gepasst hat für das, was ich eigentlich haben wollte.
Genau, das kam aber, weil der, ich spreche jetzt auch von dem Zeitpunkt, wo es noch so neu auf dem Markt war.
Ja.
So. Und dann kam aber relativ schnell der Zeitpunkt, weil es nämlich Getty kam und alles aufgekauft hat. Da war schon kurz bevor das kam, war schon eigentlich der Pegel drüber und es war nur noch austauschbar. Und das war wirklich Handelsware, die ging über den Markt wie verrückt. Und da war ich schon längst raus wieder aus dem Markt. Da habe ich mich schon davon wieder distanziert. Was ich aber sagen will, ist jetzt. Jetzt ist es ja noch viel, 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 viel schlimmer geworden.
Ja, das stimmt.
Jetzt macht ja jeder Hannes Fotos.
Genau.
Wirklich. Und ohne Konzept. Du siehst nur noch anhand der Menschen, die fotografiert wurden, und anhand der Frisuren, aus welchem Land die wohl möglich kommen, und anhand der Freizügigkeit auch.
Ja, das stimmt.
Das ist echt krass. Genau. Und jetzt haben wir die Filme, die rutschen auch noch damit hinein. Diese Kurzfilme, meistens, keine Ahnung, 90 Sekunden oder 60 Sekunden, was die haben, manchmal noch kürzer. Welchen Wert haben die überhaupt für Marketing? Solche Filme, solche Fotos. Wenn du jetzt sagst, du möchtest das Produkt des Unternehmens oder das Unternehmen selber emotional aufladen, welchen Wert haben solche Filme oder solche Fotos, solche Bilder, wo wir davon sprechen, Bilder, hast du gerade gesagt, beim Kunden auch im Kopf entstehen zu lassen? Welche Bilder, welche Werte haben die dann für dich, deiner Meinung nach?
Also Ich halte grundsätzlich nicht so viel davon. Mein Gefühl ist, dass ich sozusagen, wenn ich individuell mit dem Kunden arbeite und für den Kunden arbeite, dann erstelle ich auch individuell Bilder für ihn. Es gibt immer Grenzbereiche, sage ich mal. Es gibt immer sowas wie, ich habe eine Hamburger Firma und die möchte auch sozusagen in ihrem Film darauf hinweisen, dass sie eben in Hamburg sind, weil sie darauf stolz sind. Dann muss ich nicht zum
x-ten
Mal irgendwelche
Hamburg-Fotos machen.
Genau. Dann kann ich das einkaufen. Mhm. Wenn es sozusagen qualitativ und von der Art auch der von mir generierten Bilder, das muss ja auch zusammenpassen.
Das ist es.
Das klappt halt manchmal dann einfach auch nicht. Mhm. Dann muss ich eben zum nächsten Mal die Elbbilder machen. Aber das wäre so ein Bereich, wo ich sage irgendwie, okay, gut, mache ich mal. Oder
da,
wir haben
und da jetzt, sprichst du an, diese Bildsprache finde ich nämlich ganz wichtiger Faktor. Wenn du jetzt, genau das erlebe ich auch immer wieder, das ist etwas, was die Unternehmer oftmals gar nicht kennen, das Wort Bildsprache. Mhm. Das heißt also, sie kaufen sich Bilder ein und finden im Einzelfall das passend zu ihrer Aussage. Wunderbar, funktioniert, wenn ich nur eine einzelne Sache aussenden möchte. Beispielsweise einen Brief, ein E-Mailing oder so etwas, wo ich nur ein Foto zu einem Statement brauche, funktioniert das.
Also wenn du einen Film machen willst, der eine Aussage hat, dann ist das ja eine Komposition. Mhm. Und wenn du sozusagen da die Bestandteile nicht selber bestimmen kannst, sondern zugreifen musst auf irgendetwas, was jemand anderes mit einer anderen Idee und mit einer anderen Ausrichtung entwickelt hat und gedreht hat, dann ist das immer per se schwierig. Du findest für allgemeine Dinge findest du immer irgendwie was. Also ich wollte noch ein anderes Beispiel machen. Wir machen jetzt gerade eine Geschichte für ein Pavillon, wo auf einer riesengroßen LED-Wand alles rund um Wasser sozusagen gezeigt wird. Da gibt es viele Dinge, Unterwasserbilder, die du kaufen kannst und so, also filmisch jetzt, ne, kleine Filme, die du zusammenbringen kannst, weil es da um eine allgemeinere Aussage geht. Da geht es eben nicht um spezielles Produkt oder da geht es nicht um um Menschen in der Firma oder so, sondern da geht es um das Thema Wasser oder Meer oder irgendwie so. Und da findest du dann natürlich auch Sachen, die du nicht selber drehen muss, sondern die du halt eben zusammen montieren kannst aus Datenbank-Sachen. Ne?
Und das kostet dich wahrscheinlich viele Stunden Zeit, das Material zu sichten, erstmal zu finden,
genau,
dann das alles zu sichten und dann das nochmal alles neu wieder zusammenzusetzen, weil du ja nicht das Storyboard von dir selber ausgeschrieben hast, wo du sagst, okay, wir machen erst A, B, C, D und setzen die so und so und so zusammen, sondern du musst dann...
Du bist so ein bisschen, also es wird dir so ein bisschen vorgegeben dadurch, dass du das halt einkaufst.
Du musst dann auch noch optimieren quasi. Und diese Optimierung wird dann, das ist wahrscheinlich, denke ich, oft der Fehler von Unternehmern zu glauben, dass das dann günstiger sei, als würdest du es von vornherein drehen.
Ja, wollte ich gerade sagen, per se ist es nicht billiger.
Nee, natürlich nicht, weil im Gegenteil, und die Arbeit ist noch nerviger.
Ja, und also schöne neue Welt, so toll wie das ist, dass jetzt jeder sozusagen mit seinem Handy Bilder in guter Qualität machen kann und irgendwo hochladen kann. Das Suchen und das Finden sind dadurch natürlich irgendwie exponentiell angestiegen, in das Suchen vor allen Dingen, bis du wirklich was gefunden hast, was halt einigermaßen passt. Und das ist ziemlich nervig. Mhm.
Ja, kann ich auch ein Lied von singen.
Ja, das glaube ich.
Ja. Sag einmal, wenn du mal so an diese Woche jetzt denkst, wir haben heute Freitag. Was war dein Highlight deiner Woche?
Oh, mein Highlight. Mein Highlight in dieser Woche war, dass wir Das begann im Grunde genommen schon in der vergangenen Woche. Wir haben nämlich, weil du das gerade auch angesprochen hast, mit den Kindern, die jetzt alle zu Hause sind, mhm. nicht mehr in die Schule, in den Kindergarten können, haben die Fernsehsender teilweise ihr Programm aufgefrischt.
Oh, wie gut.
Die haben das... In den dritten Programmen haben die teilweise das Vormittagsprogramm einfach weggehauen und haben dafür sozusagen kinderaffines Programm gemacht. Und wir haben in der vergangenen Woche einen Anruf bekommen, ob wir dafür Sachen produzieren können mit Kindern, die jetzt zu Hause sind und uns sozusagen Tipps und Tricks zeigen, wie sie diese Zeit überbrücken. Mhm. Sei es DIY-Tipps oder sei es Sport-Tipps, cool. Wie halte ich mich fit, wenn ich nicht mehr zum Fußballtraining kann und so weiter und so fort. Und davon haben wir 15 Stück gemacht seit der vergangenen Woche mhm. und die sind in dieser Woche sozusagen, sind in der letzten Woche schon angefangen, aber in dieser Woche sind die alle dann fertig geworden und wir haben das alles abgegeben und der Sender war total glücklich und so. Und das ist
Gott sei Dank, wann kommen die?
Genau, die laufen.
Ach, die laufen
ja,
schon?
Ja, die laufen schon.
Auf welchem Programm?
Im SWR-Fernsehen.
Okay.
Und bei YouTube im Kindernetz. Mhm. Und haben irgendwie, das ist ja auch was, wo man immer denkt, irgendwie, wie geht das? Dann stellen die so einen Film rein und der hat am nächsten Tag irgendwie Tausende von Klicks.
Ja.
Und das ist irgendwie... Und das nicht gekauft. Also das ist wirklich organische Reichweite. Ja. Ne? Das interessiert die Kinder wirklich. Und das ist natürlich so dieses direkte Feedback, was ich als Produzent dann auch bekomme. Ja. Auch wenn die Kinder dann drunter schreiben, oh toll, das mache ich jetzt auch sofort nach. Süß. Und so. Das ist halt, das ist wirklich cool. Mhm. Und von daher ist
und
das
da bist du wieder Highlight. In deinem Element.
Ja.
Alles so richtig bisschen, gemacht.
Ein genau.
Ja, klasse. Ach Mensch, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und ich fand es mega spannend, mit dir zu sprechen über deine ganzen Ideen und über deinen Input, auch für die Unternehmer, die du hier mal so nebenher noch mitgegeben hast. Und auch über deine Herausforderungen, die du gemeistert hast. Das ist in deinem Leben, das ist auch nicht so ganz ohne.
Nee, das stimmt.
Cool. Ja, super. Also, ich wünsche dir eine super gesunde Zeit.
Danke.
Ciao. Ich freue mich schon jetzt auf unseren nächsten Gast, Günther Reubke von dem Hamburger Unternehmen Die Eco.